müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei der Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Guten Morgen, ihr Lieben, oder wann auch immer ihr uns zuhört. Ihr seid wieder bei mir san Gude gelandet, unserem Fußball-Welten-Podcast. Guten Morgen, lieber Thomas.
Moin, servus, Gude, unserem Fußball-Welten-Podcast aus dem Hause Fums, muss man natürlich immer auch ein bisschen dazu erwähnen.
Ach, natürlich. Ja, ja, hast recht. Mensch, hey, ich bin halt noch nicht so arg lang wach.
Du, ich auch.
Wir nehmen immer echt unchristlich früh auf, muss man fast schon sagen. Ich glaube, es gibt wenig Podcaster, die sich echt so bewusst um 8 Uhr immer treffen, ne? Da sind wir schon eine Ausnahme, glaube ich.
In der Regel gehe ich da auch erst ins Bett. Also es ist tatsächlich immer so ein Zwischen-den-Welten-Bereich bei mir, wo ich nie so recht weiß, lohnt sich's noch zu schlafen oder gehe ich danach erst ins Bett. Aber ja, es ergibt sich bei unserem seltsamen Lebenswandel, der nicht so 9-to-5 ist, dann immer am besten um die Uhrzeit irgendwie. Nee.
Auf jeden Fall, ja, aber passt doch. Und ihr hört das ja sowieso ganz bequem, wann ihr wollt. Ja, was hört ihr heute? Wir haben uns gedacht, wir befassen uns mal mit dem großen DFB, dem Deutschen Fußballbund. Und so ein bisschen ist das Thema heute, was machen Sachen DFB, ne? Kann man tatsächlich so sagen, weil da ist ja momentan ganz schön was
da
los.
Da ist die Stimmung im Keller, ne? Damit ist schon relativ viel erzählt. So viele Kochs verderben den Brei. Also es ist, da kannst du eigentlich jede Phrase dieser Welt auf den DFB anwenden.
Es ist so Wahnsinn. Also wirklich, egal wo man kann, es ist wie in so ein Wespennest stechen irgendwie. Es ist fantastisch, ja. Das bietet gerade so viel Angriffsfläche und ich weiß nicht, ihr wisst ja, dass ich auch immer so da in der Kurve stehe, wo auch viele Sprüche schon und Spruchbänder gegen den DFB hochgehalten wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hin und wieder hatte man da ja im Nachhinein am nächsten Tag dann auch mal ein schlechtes Gewissen, was man da vielleicht so manchmal kritisiert hat, aber je länger ich mich mit dem Thema DFB befasse und mir anschaue, was da eigentlich so hinter den Kulissen läuft und strukturell alles schief läuft, dann denke ich mir so, nee, trifft kein Falsch.
Also was ich persönlich, ja, es ist tatsächlich, also kann ich komplett unterschreiben, was ich tatsächlich immer ein bisschen lustig finde, ist, wenn Vereine tatsächlich glauben, ihre Niederlage ist gemacht worden von einem Schiedsrichter, der vom DFB instruiert wurde, dass sie verlieren. Nein, ihr habt einfach nur Kacke gespielt, Leute. Und Schiedsrichter können halt auch mal was falsch entscheiden. Und der VAR ist ja eigentlich auch dafür da, um das zu verbessern. Wird ja aber auch wieder als Teufelswerk von vielen anbetrachtet, die ansonsten sich immer beklagen, der DFB würde dafür sorgen wollen, dass wollen ihren Verein klein halten, ja? Na, die wollen doch gar nicht keinen anderen Meister als die Bayern. Die wollen das doch gar nicht.
Da ist tatsächlich ja immer so der Tenor, ne, den man da so von sich gibt. Und ich muss aber wirklich sagen, also dieser Fangesang kann man es ja kaum nennen, aber Fußballmafia DFB, ja, der wird ja immer dann in dem Zusammenhang gesungen mit irgendwie, der Schiri ist gekauft und na, immer nur die Bayern gewinnen und so. Naja, also dieser Gesang wäre eigentlich in vielerlei anderer Hinsicht besser aufgehoben, weil wenn man sich wirklich mal damit befasst, was da gerade an Schlammschlacht passiert beim DFB, also ich weiß gar nicht, ich war vor 2 Wochen bei Sky, um über das Thema zu sprechen und habe mich da 2 Tage drauf vorbereitet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch am Ende noch nicht ganz verstanden, was da eigentlich wirklich schief läuft und ich bin trotzdem fassungslos. Wie geht's denn dir, Thomas? Hast du dich schon mal damit jetzt befasst, so die letzten Tage, Wochen? Yeah. Also da hat es ja gerade jetzt auch richtig geknallt, Führungskrise ist am Start.
Ich habe tatsächlich eher zufällig als absichtlich ins Sportstudio reingeschalten mit Koch und das war irgendwie Wahnsinn alles so. Also mir fällt nicht mehr viel ein zu diesem ganzen Verein, zu diesen ganzen Strukturen und zu diesem ganzen Selbstreinigungsprozess, der in ungefähr so gut stattfindet, wie bei der katholischen Kirche die Missbrauchsfälle aufgearbeitet werden. Ja. So, das ist einfach eine natürlich ist jetzt ein bisschen fies, diesen Vergleich zu ziehen, aber vom Prinzip her ist da quasi ein Verband, der versucht, sich selbst irgendwie zu reinigen, aber die gruppen sich immer diesen Grind weg, weißt du, was ich meine, so? Und dann wundern die sich, dass da Narben sind und nicht weggehen, statt einfach mal zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen ganz neuen Verband außenrum und warten, bis sich das heilt. Und wenn der ab ist, dann passen wir besser auf, dass das nicht mehr passiert. Und es wird immer die gleiche Scheiße wieder gemacht. Und
was mich so fassungslos macht, ist, dass ja eigentlich klar sein sollte, worum sich der DFB kümmert. Also nur mal ganz kurz für die, die da sich vielleicht noch nie mit befasst haben. Also der DFB ist ja Deutscher Fußballbund, der Dachverband von 26 Fußballverbänden in Deutschland. Darunter sind 24.500 Vereine mit insgesamt mehr als 7 Millionen Mitgliedern. Also ne, auch ne, der ganze Amateurfußball hängt da natürlich mit dran. Und wenn man dann aber sieht, was da so schlammschlachtmäßig passiert, ja, ist so überdeutlich, dass ich es kaum fassen kann, dass das durchgeht, dass da so viel um eigene Befindlichkeiten gesprochen wird und so die eigenen Interessen so im Vordergrund stehen und man eben sich gar nicht auf die Basics seiner Arbeit beziehen mag. Und bei dem ganzen Geld, was da umgesetzt wird, das macht mich einfach nur sprachlos und fassungslos. Und ich finde es so krass, dass die so ein bisschen auch machen können, was sie wollen. Also, dass es da keine korrigierende Instanz irgendwie gibt, weißt du?
Absolut. Und was man auch während dieser Pandemie gemerkt hat, ist, dass halt dieser ganze Fokus auf die Base komplett verloren gegangen ist. Ich habe kaum gemerkt, dass irgendwelche Bemühungen da waren, irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, dass der Amateurfußball stattfinden kann. Also es wurde dann zwar immer, es wurde immer so ein bisschen die Wissenschaft vorgeschoben und so die Ausreden und ich erwarte von so einem großen Verband, der so viel Geld auch dahinter hat, dass er mit aller Gewalt und mit allen finanziellen Mitteln Konzepte erarbeitet, dass wieder Amateursport betrieben werden kann. Ja. Und alles, was gemacht wurde, war einfach nur, sich um die Bundesliga zu kümmern und um die Nationalmannschaft.
Richtig.
Und das hat mich richtig abgefuckt und auch als Papa von einem Kind, das sehr gerne Fußball spielt, hat mich das richtig wütend gemacht, wie wenig Initiative. Natürlich gibt es Regierungsvorgaben und es gibt wissenschaftliche Thesen und es gibt Dinge, an die man sich halten muss, aber man hat immer die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln und Dinge zu probieren und zu sagen, hier guckt mal, wie wäre es denn? Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht passiert. Vielleicht habe ich da auch was verpasst, vielleicht dann wurde es aber auch ein bisschen zu klein gehalten, aber ich habe das Gefühl, dass der Amateursport in diesen letzten 14 Monaten quasi keinerlei Lobby hatte. Und dass es auch so ein bisschen dem Verband egal war, weil er sich um sich selbst gekümmert hat wiederum halt nur.
Also ne, da auch nur nochmal so als Beispiel, also wenn es da gerade auch so um die großen Finanzen geht und die Möglichkeiten, die man hätte, also der DFB hat 2019 Erträge von 405,2 Millionen Euro aus Sponsoring, Wettbewerben, Spielbetrieb, und Spielbetrieb meint dann ja eben halt auch Amateurfußball erwirtschaftet, und natürlich Nationalmannschaft fließt da auch mit rein mit einem Teil, aber also ein finanzielles Problem kann es ja da zum Beispiel schon mal nicht sein, dass man dem Amateurfußball nicht hilft. Und es ist mittlerweile auch in mehreren Artikeln zitiert worden. Und es gibt da viele Beispiele, wo man von Vereinen da den großen Groll nachlesen kann, also Amateurvereinen und Verbänden, also kleineren Verbänden. Es liegen wohl beim DFB rund 1000 Briefe, die unbearbeitet sind, von eben aus dem Amateurbereich, von kleineren Vereinen und Verbänden. Und da denke ich mir so, wie kann das sein? Ja, und dann kriegt man gleichzeitig diese Schlammschlacht mit, wo sich dann irgendwie der DFB mit der DFL irgendwie fetzt. Und da wird dann plötzlich ein 8-seitiger Brief geschrieben, der voller beleidigten Aussagen irgendwie strotzt. Da denke ich mir, okay, dafür war die Zeit. Was macht ihr den ganzen Tag? Was machen Sachen DFB? Ja. Ganz nur nochmal betonen.
Und ich möchte mal kurz zurückkommen auf dieses ganze Konzeptding, weil bei der Bundesliga ging es halt super schnell, dass ein Hygienekonzept entwickelt wurde. Also die DFL, die Cash Cow, da ging es ja innerhalb von wenigen Wochen auch mit der Regierung zu sprechen. Und dann dieses Konzept nicht einfach zu nehmen und zu sagen, wie können wir das jetzt übertragen auf den Amateursport? Wie können wir das jetzt machen, ohne dass die quasi täglich getestet werden, aber trotzdem sich einmal die Woche zum Training treffen können? Zumindest, wenn die Inzidenz bei 100 ist oder so. Ne? Also es ist ja immer noch jetzt überhaupt quasi nichts möglich. Da gab es dann mal so zwischendurch, ja, da musst du die Bälle desinfizieren, maximal Einzeltraining und was weiß ich was. Ja, also erzähl das mal einem Jugendtrainer, der 20 Kids hat, der eh schon nicht weiß, wo hinten und vorne ist, wie der mit den Kindern da ein Fußballtraining veranstalten soll. Das ist ja, also Hauptsache irgendwie, man tut so, als hätte man was getan, und dann im Endeffekt ist aber eigentlich gar nichts passiert. Und ja, ich wollte ganz kurz, weil ich es gerade bei dem Thema DFB und Jugend und was weiß ich was, ich habe mich wirklich massiv geärgert, auch über die ARD, dass das Pokalfinale auf 20.45 Uhr vorverlegt wurde, nach hinten verlegt wurde. Das war am Donnerstag und am nächsten Tag war Schultag, und ich als Papa eines 8-jährigen BVB-Fans, das hat mich schon im Vorfeld so abgefuckt, weil ich genau wusste, Das Spiel ist 60 Minuten alt und der Junge ist nicht mehr in der Lage, dieses Spiel zu gucken, weil es halt einfach schon 10 Uhr ist. Und, ja, und das hat mich so geärgert, auch für ihn. Und so war es dann auch. Der hatte natürlich dann die Arroganz, nach dem 3-0 zu sagen, oh Papa, ich gehe jetzt ins Bett, da passiert nichts mehr. Aber das einfach, also der musste halt auch am nächsten Tag aufstehen um 7:30 und musste um 8 in die Konferenz für die Schule halt. Ne? Also ich weiß, wie man so wenig Gespür auch haben kann. Der Antrag kam von der ARD, muss man dazu sagen. Aber dann sage ich halt, ja, warum machen wir es nicht um 17 Uhr? Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, an ein Pokalfinale, ich glaube Stuttgart gegen Cottbus, das noch am Samstagmittag stattfand. Und ich verstehe auch nicht, warum so ein Spiel, in das FA Cup-Finale ist ja auch nicht erst um 21 Uhr, obwohl England oft spät spielt. Ja. Also warum nicht einfach mal wenigstens an so einem Tag sagen, okay, das ist irgendwie auch mal ein besonderes Spiel, lass uns diesen ganzen Tag so ein bisschen feiern. Es gibt ja auch den Tag der Amateure. Warum konnte dieses Spiel nicht um 17 Uhr stattfinden? Ich verstehe es nicht. Also das möchte ich mal zwischen reinschieben, weil es auch so irgendwie so typisch ist, wie ein Verband einfach in so Kleinigkeiten auch versagen kann, was ja auch wieder auf die Nationalmannschaft übertragen ist. Und dann bin ich wieder, da übergebe ich dir wieder das Wort. Aber so Sachen wie Kurzstreckenflüge von Bern, von Stuttgart nach Bern oder irgendwelche Plastikscheiße über Stühle zu ziehen und dann, wo steht Vollgas? Und dann aber irgendwie Nachhaltigkeit predigen. Das ist alles so dumm einfach. Ja.
Also es ist wirklich so krass, mit wie viel Ignoranz irgendwie oder Unwissenheit, aber das will ich so gar nicht stehen lassen, weil wer so viel Millionen auch verdient und das Geld hat für keiner, guck doch mal im Wikipedia-Beitrag allein, wie viele Leute da arbeiten, wie viele Berater es gibt, die alle wirklich ein fürstliches Gehalt davon tragen für ihre Arbeit. Da denke ich mir so, wie kann man so blind sein auf beiden Augen irgendwie? Also, na, es ist ja auch jetzt, es haben sich jetzt viele Experten auch befasst mit dieser Führungskrise, die es da gibt. Da sind jetzt ja dann auch Leute zurückgetreten und es wird jetzt wohl wahrscheinlich irgendwie ein Umschwung passieren. Ich bin aber da vielleicht auch ein Stück weit zynisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder genau mit so Typen besetzt wird, wie es eben die ganze Zeit schon passiert und dass sich strukturell eben nichts ändern wird. Weil was wohl passieren muss, ist, dass sich da strukturell was ändert. Ja, ich glaube, es reicht nicht, da Personen auszusetzen, die sich gerade mal irgendwie Fehltritte geleistet haben. Weil dieser Interessenkonflikt zwischen eben Profifußball und Amateuren, der ist so klaffend riesengroß. Da muss was passieren und ich bin da zwar natürlich irgendwie überfragt, aber ziemlich sicher, dass es so nicht weitergehen kann.
Das ist ja auch kein deutsches Problem, muss man dazu sagen. Also dass Lobbyismus und dass Bestechlichkeit in Sportverbänden herrscht, ist ja wirklich in den letzten 20, 30 Jahren einfach ein grundsätzliches strukturelles Problem von diesen Verbänden, seit da so viele Milliarden ausgeschüttet werden und dass seit halt einfach auch Länder oder reiche Menschen sagen, ich gebe euch jetzt Geld, gebt mir eure Stimme. Also da geht's ja schon los, dass einfach 30 alte Männer bestimmen dürfen, wo die nächste WM stattfindet und dann einfach 20 alten Männern davon Geld in die Tasche gesteckt wird, zu sagen, wo es stattfinden soll. Also allein das ist doch schon, dann darf ich halt nicht 30 alte Männer bestimmen lassen, wo die nächste WM stattfindet, sondern muss da wirklich ein unabhängiges Gremium, das alles offenlegen muss, das bestimmen lassen. Also allein diese WM-Vergabe nach Katar ist ja,
da hatten also dieser, auch schon drüber, dieser ganze richtig, Hohn,
dass dann im Endeffekt die USA die nächste WM gekriegt haben, weil die eigentlich hätten klagen können, dass sie die WM in Katar schon hätten kriegen müssen. Aber da sie jetzt schon die nächste WM hatten, war es ja voll, also wie das auch gelöst wird dann, so Probleme. Da wird nicht gesagt, ja nee, Katar spielen wir jetzt nicht oder das wird jetzt doch jetzt irgendwie nach Amerika vergeben. Nee, da wird einfach dem, der jetzt irgendwie droht, wird auch eine WM geschenkt. So, dann sind ja alle wieder ruhig. Also das ist
totales Gemauschel. Also das ist nicht mal Gemauschel, oder was die da machen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Dann auch, also wirklich, ich betone doch mal, Wespennest, wo du da hinstichst. Es gibt einen Generalsekretär, der ist mittlerweile auch zurückgetreten, Curtius. Der hat sich, eine seiner ersten Amtshandlungen sich erstmal für 20...
Moment, ich möchte kurz einen Curtius in der Ruptus-Witz machen.
ja, mach mal. Schön, hat mir gefallen. Der hat sich als eine seiner ersten Amtshandlungen einen Wikipedia-Beitrag für 20.000 Euro schreiben lassen. Leute, ernsthaft? Da hakt es bei mir aus. Ich kann da nicht folgen, aber da will ich jetzt auch mal kurz was einschieben. Also falls irgendwer mal möchte, dass ich ihm einen Wikipedia-Eintrag schreibe, gerne einfach kontaktieren, gell, im Anschluss an die Folge.
Dann gar kein Problem. Mir mal einen, bitte. Das ist deine Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. Das lassen wir über alle. Also wir machen das jetzt so. Wir über PayPal können die Leute spenden und du, der komplette Erlös, der da reinkommt bis zur nächsten Folge, geht an dich, dass du meinen Wikipedia-Eintrag anlegst, den ich übrigens wirklich sehr gerne mal sehen würde. Ich brauche den jetzt nicht, aber irgendwie schon so nice to have irgendwie auch, ne?
Ja, natürlich, ja. Aber es ist auch, also ich sag mal, ich will dir da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, man bewegt sich da noch in einem Bereich, wo das wirklich große Rückschlüsse auf einen ziehen lässt, wenn man da schon einen Wikipedia-Eintrag hat. Obwohl ich das natürlich überhaupt schätze, das weißt
tatsächlich
du.
Tatsächlich denke ich mir das persönlich auch. Und dann sehe ich aber immer wieder Einträge von Leuten, wo ich mir denke, aber wenn der einen hat, dann will ich jetzt aber auch einen, so, weißt du? Das ist so wie mit Impfneid. Eigentlich bin ich noch gar nicht dran, aber wenn jetzt irgendwie der 20-jährige Nachbarssohn schon eine Impfung hat, dann will ich jetzt bitte auch, ja?
Dann willst du bitte auch, ja, natürlich. Ja, das ist, am Ende vom Tag sind wir alles Menschen, aber wir kriegen jetzt auch keine Millionengehälter dafür. Das heißt, wenn wir uns dann auch mal irgendwelche zweifelhaften Fehltritte rein gedanklich erlauben, ist das auch nochmal was anderes.
Ich frage mich aber auch tatsächlich beim DFB, wer jetzt kommen soll und wie das jetzt passiert. Da sind ja die wildesten Namen im Umlauf. Da wird ja zum Beispiel einfach mal so gesagt, Dunja Hayali ist Sportshow-Moderatorin und politisch engagiert, so. Dann soll die jetzt DFB präsentieren. Ja, wie dumm wäre denn eine Dunja Hayali?
Hallo.
Da kann sie doch auch gleich irgendwie einfach ein Lagerfeuer mit ihrer Popbacke ausklopfen. Da hat sie doch mehr Spaß dabei.
Genau.
Also sorry. Nichts gegen Dunja Hayali. Ich glaube sogar, dass die den Job gut machen würde.
Absolut.
Aber wer ist denn dumm genug? Ich verstehe, das sind wir auch dann gleich wieder beim Thema Nationaltrainer. Vor einem Turnier in Katar sich diese Scheiße zu geben. Da verstehe ich auch Hansi Flick, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, überhaupt nicht, wie der sich die Scheiße antun kann, Nationaltrainer bei einer WM in Katar zu sein. Warum macht man sowas?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Ja.
Und da sind wir jetzt auch dann, also warum soll ich denn jetzt, also ich steige doch nicht nach einem Unfall in ein Auto als Ersatzfahrer rein und sage, ich gewinne das Rennen noch. Also.
Und das ist nämlich halt eben auch so ein Ding, sich da jetzt hinzusetzen, ist, glaube ich, das Dümmste, was du machen kannst, weil das strukturelle Problem muss ja irgendwie gelöst werden. Und da reicht es nicht, einfach da Personen hinzusetzen, die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen für eine andere Ausrichtung stehen. Und an der Stelle, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich da jetzt irgendwie sehr unbeliebt mitmache oder das sehr unreflektiert ist, aber ich finde immer sehr bizarr, wenn an so Stellen dann so die Lösung sein soll, ja, das müsste jetzt auch mal eine Frau machen, das wäre doch richtig gut, wo ich mir denke, geht's euch jetzt gerade ums Image? Ja, weil es geht ja, also ich meine, setzt da eine Frau hin und was haben wir dann dadurch gewonnen? Also ich meine, ich will doch auch als Frau da sitzen, weil ich verdient da sitze und wirklich den Job gut mache und da was bewegen kann und nicht einfach nur, weil ich jetzt halt eben eine Frau bin, als Erste in einer ganz, ganz langen Historie. Also das finde ich auch irgendwie so krass, zum Teil unüberlegt, dass man da dann einfach schreit, so, das muss jetzt eine Frau sein. Natürlich ist da sehr viel Gutes dran an dem Gedanken, weil der DFB bei sämtlichen Aktionen immer mal irgendwie Schilder hochhalten für mehr Diversität im Fußball und so weiter und so fort. Das bildet der DFB halt selbst, wenn man sich die Riege anschaut, da nicht ab. Ja, also es wäre schon gut, wenn da was passiert. Aber das kann auch nicht die Musterlösung sein.
Es ist halt auch diese Frau gar nicht in Sicht. Bibiana Steinhaus war ja so ein Thema, die jetzt Steinhaus Web ja heißt. Aber warum? Also weil die mal Schiedsrichterin war. Also Es ist ja leider so, dass alle, die sich so ein bisschen dafür qualifizieren würden, irgendwie momentan ja noch aus der ganzen, die kommen ja schon aus solchen Ämtern und diese ganzen Ämter, die vorher getragen wurden, werden ja momentan auch alle noch von Männern getragen. Also das ist ja ein Aufarbeitungsprozess, der über Jahre stattfinden muss, bis es Frauen gibt, die sich quasi, so blöd es klingt, in Verbänden hochgearbeitet haben dafür. Du kannst ja auch halt, also als vor 30 Jahren noch keine Frau Bundesliga-Schiedsrichterin oder Schiedsrichterin war, ich weiß nicht, wann die ersten Frauen gepfiffen haben, aber als es losging, hast du ja auch nicht gleich gesagt, ich lasse jetzt eine Frau Bundesliga pfeifen, weil es ja gar keine gab, die diese Expertise hatte. Das hat sich ja eine Bibiana Steinhaus über Jahre erarbeitet und jetzt nach und nach, wo es normaler ist, dass Frauen pfeifen, kommen immer mehr Frauen in höhere Ämter, pfeifen teilweise WM und was weiß ich was. Und das ist auch richtig und gut so, weil sie auch sehr gut sind in dem, was sie tun. Aber es hätte auch nichts gebracht, im ersten Jahr, wo Frauen pfeifen dürfen, zu sagen, jetzt brauchen wir aber eine Frau in der Bundesliga. Null bringt es. Und so bringt es jetzt meiner Meinung nach auch nichts, weil die Frau ja auch so schnell verbrannt ist dann. Also,
richtig, Ja, und ich glaube, das, was wir Frauen nicht brauchen, ist, dass wir da jetzt so als Exempel irgendwie da statuiert werden, dass wir da irgendwie hinkommen und so, ja, guck mal, jetzt haben wir eine Frau, was wollt ihr denn jetzt? Jetzt haben wir ja schon wirklich einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Also das symbolisiert zu werden, da hätte ich jetzt dann als die Person auch keinen Bock drauf, ja.
Ja.
Also allein so das Gefühl zu haben, dass ich da jetzt dann sitze, weil man denkt, aus Imagegründen und wegen Umschwung und so weiter, machen wir das mal eben. Also wie du schon sagst, das muss ja schon auch irgendwie Hand und Fuß haben und man muss sich das ja auch erarbeiten. Und da, sind wir mal ehrlich, gab es beim DFB ja nicht wirklich die Möglichkeit in den letzten Jahren, sich als Frau hochzuarbeiten. Also ich glaube, vielleicht bei den Sportverbänden, also bei den Unterverbänden, bei den Fußballverbänden, vielleicht gab es da Frauen, aber mit Sicherheit auch nicht viele, sonst wären die Namen da auch schon gefallen, ja.
Aber gefühlt ist es doch in allen sportlichen Verbänden tatsächlich leider wirklich so, dass da genau dieselben alten Männer Vorstand sind und dass da in den Vereinen im Endeffekt, also das ist, der Fisch stinkt vom Kopf, aber bis nach hinten habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es in einem, also im BFV ist ja der Koch zum Beispiel Präsident, der DFB-Vize ist. Und wenn du irgendwie mal siehst, wer dann irgendwie Unterfranken und was weiß ich was repräsentiert, das sind ja immer wieder diese 50- bis 70-jährigen Männer. Das ist, da ist nichts, da ist gar keine Substanz da, was anderes zu machen, weil du gar keinen hast und dann völlig Betriebsfremden da reinzuwerfen. Mhm. Also was willst du jetzt machen? Willst du jetzt irgendwie einen studierten Volkswirtschaftler da reinstellen oder so? Das macht ja auch alles keinen Sinn.
Macht gar
also
keinen
brauchst
Sinn.
Du ja eigentlich im Endeffekt irgendeinen Promi, der das macht, aber mehr so als Aushängeschild und der immer so ein bisschen, der aber auch dann smart genug ist, immer so den Daumen draufzulegen auf eine Wunde und zu sagen, hier, so geht's aber nicht. Und der sich auch hinstellt und sagt, ich bin da jetzt der Chef, ich habe meine Leute, die sich drum kümmern, dass da neue Strukturen reinkommen und ich habe da schon ein Auge drauf, aber ich vertraue denen auch. Und dann muss er sich aber auch gefallen lassen, dass das nicht funktionieren könnte, was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Und ich sehe diese Person null. Da braucht man auch keiner mit Philipp Lahm oder so jemand kommen. Nee. Ey Leute, ganz ehrlich, das ist doch schon ein alter weiser Mann. Der ist einfach nur.
Der war schon immer ein alter weiser Mann, wenn du mich fragst.
Der hat einfach nur noch nicht diese Jahre auf dem Buckel, aber das hat ja nichts mit Alter zu tun.
Richtig.
Also so wie der mit 30 schon Interviews gegeben hat, der hat doch schon mit 30 gesprochen wie ein DFB-Präsident.
Richtig, finde ich total geil, dass du das auch so betonst. Ich dachte, das habe ich immer nur so wahrgenommen, weil ich halt auch einfach jetzt nicht der größte Bayern-Fan bin. Ne? Aber
nein, Philipp Lahm ist einfach das nicht der Mensch, der mit den meisten Wörtern nichts sagen kann. Das meine ich gar nicht böse. Mhm. Der hat es einfach perfektioniert,
es ist ein Talent,
Interviews zu geben. Es ist ein Talent, natürlich. Mhm. Das ist ein Politiker eigentlich. Und ich meine, das ist auch wirklich null böse. Der hat auch wirklich sportlich einen unfassbaren, ich meine, der hat jeden Pokal innerhalb von 3 Jahren hochgehoben, den es im Fußball gibt und als Kapitän und immer stark gespielt. Das kann man dem gar nicht abstreiten. Aber er hat dann auch, war jetzt nicht so der, ich sag mal, ist jetzt nicht so der Sandro Wagner gewesen, der halt auch mal sagt, hier, ja, leck mich doch am Arsch, keine Ahnung oder so. Oder ein Hinterher, der sagt hier, der Selke, der kann mich am Arsch lecken oder sowas. Ne?
Nee, der Lahm, der hat schon so perfekt dahin gepasst. So. Also, ne, also das ist so, es wäre, ja, ist schon gut analysiert. Ja, was ich auch einfach so denke, das ist, also man kennt es ja, man muss ja gar nicht so weit gehen, man kennt es zum Teil ja schon bei seinen Kreisliga-Fußballvereinen im Dorf. Da kommt dann mal ein neuer Vorstand. Ja, und kann der alles einfach umkrempeln, wie er sich das jetzt gerade denkt? Nee, der wird doch auch beeinflusst von denen, die vorher da waren und die da immer noch wirklich viel Mitspracherecht haben und so weiter. Ja, also das ist schon so, denke ich, beim DFB dann auch. Also ich bin wirklich mal gespannt. Also setzt da jetzt eine Person hin, die kann doch auch nicht alles, oder neue Person. Da muss viel mehr auch, glaube ich, aufarbeitet werden, transparenter. Also ich würde mir da fast wünschen, dass da vielleicht auch mal jemand Unabhängiges von außen, ne, vielleicht ein Team irgendwie mal da drauf schaut und mal guckt. Ja.
Ja. Es gibt ja schon Leute und es gibt auch Frauen. Ich habe die Tage ein Interview mit Almut Schuld, war es, glaube ich, gesehen, die wirklich sehr kluge Sätze gesagt hat über den DFB, über seine Strukturen. Aber trotzdem würde eine Almut Schuld, die ich wirklich für sehr schlau halte und die auch noch sehr jung ist und die einen guten Blick darauf hat, nicht als DFB-Präsidentin wollen, weil die gar keine Chance hätte. Und das ist, also ein schönes Beispiel ist dieser ganze Hass, der sich jetzt gerade auf Annalena Baerbock ablagert.
Ja.
Weil, also dass Leute tatsächlich denken, dass die Welt untergeht, wenn die Bundeskanzlerin wird. Seid ihr noch ganz dicht? Nicht mal Donald Trump hat es geschafft, irgendwas massiv Schlimmes innenpolitisch anzurichten. Ja. Natürlich gibt es da jetzt gibt's wirklich Probleme, die aufgearbeitet werden müssen, aber was war da eine Weltuntergangsstimmung? Donald Trump, dritter Weltkrieg, was weiß ich was. Und auch eine Annalena Baerbock wird es nicht schaffen, mit einem Tempolimit und mit vielleicht 30 Cent mehr für Sprit die Welt zum Untergehen zu bringen.
Ja.
Und wenn die so scheiße ist, dann wählt man halt in 5 Jahren jemand anderes. Also diese Angst vor Neuerung ist wirklich,
richtig.
Und das ist so ein gutes Beispiel. Also Ja, egal.
Ich sag dir, ich weiß nicht, wie oft ich auch am Kaffeetisch mit den Verwandten oder auf der Arbeit jetzt neulich schon den Spruch gehört habe, ah, die Grüne, die kannst du aber nicht wählen, da kannst dein Diesel, den kannst du gleich in der Garage stehen lassen, brauchst kein Auto mehr fahren bei uns. Das ist jetzt dann rum, wenn du die Grünen wählst. Ich denke, Leute, Alter, ist das wirklich, habt ihr in den letzten Jahren schon mal irgendwie mitbekommen, dass es genau so läuft? Also sorry,
ja, und vor allem,
ihr werft der Politik permanent vor, dass doch sowieso nichts umgesetzt wird. Aber die Baerbock, die ist jetzt die, die uns alle ins Verderben zieht. Aber eure Kinder sollen in 20 Jahren noch draußen auf den grünen Wiesen spielen. Ja, dann hinterfragt auch mal, was vielleicht irgendwie grundsätzlich so jeder Einzelne mal tun muss dafür. So. Wahnsinn!
Oh. Und du kannst ja ausrechnen, wenn es die Grünen wirklich schaffen, mit 30% einen Kanzler zu stellen, dass dann eine 20%-Partei halt in der Mitregierung ist, wie viel dann möglich sein wird, umzusetzen von dem, was man eigentlich umsetzen wollte. Und so ist es doch beim DFB auch. Man kann doch gar nichts kaputt machen. Da kannst du doch den größten, da kannst du Eco Fresh hinsetzen und die PK reppen lassen. Und was will er denn kaputt machen gerade? Nichts. Und da ist aber null Mut da.
Ja.
Und ach, wir drehen uns ja so ein bisschen im Kreis, aber
wir drehen uns
so
im
schade.
Kreis, ja. Aber
das Krasse ist ja, dass sich diese ganzen Leute an der Spitze so gegenseitig überbieten, dass du schon wieder Dinge vergisst, wie der Grindel damals zurückgetreten ist, dieses legendäre Interview. Herr Grindel, wie er einfach gegangen ist.
Ja.
Also
das
interessiert ja 3 Jahre später schon keine Sau mehr, weil einfach 15 noch blamablere Geschichten passiert sind.
Also
diese ganze 2006-Geschichte mit Niersbach auch, das ist ja alles so,
da ist man schon, ich finde, das ist ja auch ein Talent vom DFB, immer wieder für genügend neue Skandale zu sorgen, dass die Alten so ein bisschen in Schatten treten. es ist Wahnsinn und ich bin da wirklich auch sauer und ich denke mir, das ist man auch vor allem dem Amateurfußball schuldig, dass man da echt mal seinen Arsch hochkriegt und vielleicht ein bisschen in Zukunft sich da anders aufstellt, aber ich bin da sehr pessimistisch, weil es hat ja auch schon einen Grund, warum man so arbeitet und so vorgeht. Und es scheint sich ja auch an vielen Stellen so zu lohnen, genau so eine Arbeit zu machen. Ja?
Ich habe das Gefühl, dass aber auch unterhalb der Profigrenze ein sehr großer Zynismus mittlerweile herrscht, was das alles angeht, dass da auch gar keiner mehr richtig dran glaubt an irgendwas und dass man sich so tatsächlich aber auch, und das muss man vielleicht den kleinen Vereinen auch ein bisschen vorwerfen, in so eine Opferrolle begeben hat und sagt, ja, die kümmern sich eh nicht um uns. Mhm. Und da fehlt mir dann auch schon wieder so ein bisschen der Mut, einfach mal wieder was zu probieren. Ich möchte mal auf diese Pressekonferenz von Leipzig, von den Handballern hinweisen, die ich relativ spannend finde. Da hat gestern der Trainer eine relativ große Brandrede gehandelt, was die alles probiert haben, um wieder vor Fans spielen zu dürfen. Die haben dieses Team Bensko-Konzert gemacht, das sehr groß bekannt war, das viele mitbekommen haben. Und haben da ganz viele wissenschaftliche Schlüsse draus gezogen, dass sie bei einer Inzidenz von unter 100 mit 20% Auslastung spielen dürfen und bei einer 50er Inzidenz mit 50. Und das war zu Zeiten, als es noch keinen Test gab und noch keine Geimpften. Und haben dann ein halbes Jahr später nochmal große Studien gemacht. Und jetzt scheitert es dran, dass sie ein Sportverein sind, dass sie mit Fans spielen dürfen. Also da ist eine Inzidenz von 47 oder sowas bei denen. Mhm. Und da dürfen Konzerte stattfinden mit 2000 Leuten in denen ihre Halle.
Mhm.
Vielleicht sind irgendwelche Zahlen jetzt auch ein bisschen falsch. Also gehen wir mal von davon aus, halbe Halle, 4000 passen rein, 2000 dürften reingehen. Und da könnten sich die Handballer unten hinsetzen mit Gitarre und könnten alle meine Entchen spielen, da dürften 2000 Leute rein. Aber sobald die einen Ball in die Hand nehmen, und die sind alle geimpft, die Handballer von Leipzig, und die anderen sind alle getestet, sobald die einen Handball in die Hand nehmen, müssen die Zuschauer raus. Also was da für ein Wahnsinn stattfindet. Und was ich aber eigentlich sagen will, ich wünsche mir, dass sich die unteren Verbände und die Vereine mal zusammentun und genau sowas machen, dass die sagen, hier, leckt uns alle mal am Arsch, wir können das, wir kriegen das hin, und da fehlt mir auch, das ist dann immer nur so, ja, der scheiß DFB, ja, der scheiß BFV, die scheiß Verbände, die wollen doch gar nicht, dass wir wieder spielen. Da fehlt, das ist mir alles schon so ein bisschen zu destruktiv so.
Ja, ja, das finde ich sowieso, wird immer mehr Teil unserer DNA irgendwie, so in Deutschland, dieses destruktive Denken. Also das habe ich auch noch nie verstanden. Das kennt auch jeder aus seinem Arbeitsleben, Kollegen, die er hat, die wirklich seit Jahr und Tag nur maulen, wie sehr sie den Job hassen und wie unglücklich sie in der Firma sind. Aber das gibt auch die Leute, die würden nie eine Bewerbung mal schreiben und sich umsehen, was sie denn stattdessen machen können. Und sowas verstehe ich einfach nicht. Und ein bisschen ist es da ähnlich, ja, auf jeden Fall. Das ist Und ich muss sagen, ich habe ja, wir haben hier bei uns auf dem Land, also ich wohne in einer Gemeinde, da sind sehr viele kleine Ortsteile, gehören dazu und da haben viele Ortsteile auch ihren eigenen Fußballverein. Und ich habe neulich für unsere Lokalpresse einen Beitrag gemacht und habe mich da mal mit befasst. Ich meine, Thema ist auch ausgelutscht, gab es jetzt auch irgendwie schon 100 Mal, aber da ging es halt drum, okay, was macht ihr denn jetzt so während Corona, wie klappt es bei euch so? Habt ihr da richtig Probleme mit und so weiter? Und du hast da allein hier, wo man ja relativ einfach voneinander abgucken könnte, weil einen vielleicht 2 Kilometer trennen, ja, irgendwie mal sind mal 2 Felder dazwischen, zwischen den Sportplätzen. Und selbst da ist es so, es gibt den einen Verein, da wird überhaupt nicht mit den Mitgliedern groß kommuniziert, da gibt es vielleicht einmal im Monat eine E-Mail, ja, wo man sich wünscht, dass jeder sich irgendwie individuell fit hält. Dann gibt es aber einen anderen Verein, die haben irgendwie, was weiß ich, die haben so ein, wie so ein Überwachungssystem auf dem Sportplatz installiert, wo quasi jeder einzeln trainieren kann an einem Parcours und der Trainer kann das dann quasi sich anschauen und dann in die Analyse gehen hinterher. Weißt du, das spielt sich hier auch parallel ab, wo ich mir auch denke, ja, könnte man auch irgendwie gemeinsam ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und gucken, dass man sich da aus der Scheiße holt. Ja, aber ja. Das ist ja. In vielen Bereichen genauso.
Ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig und ich verzweifle da auch gerade ein bisschen dran. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen froh, dass ich gar nicht mal so aktiv daran beteiligt bin, weil es mich auch nur runterziehen würde. Und aber ich sehe es halt auch bei meinem Sohn so.
Ich wollte gerade mal fragen, wie ist denn das bei deinem Sohn so? Wie,
der hat halt seit einem Dreivierteljahr kein Fußball gespielt halt, ne?
Macht er irgendwie privat, sorgt er irgendwie dafür, dann mit Freunden, soweit es irgendwie geht? Oder merkst du auch so, dass das Interesse da nachlässt bei ihm?
Tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass es bei vielen der Fall sein wird. Also, dass halt sich auch viele einfach ein anderes Hobby gesucht haben jetzt oder halt sagen, ich gehe jetzt halt lieber auf den Spielplatz oder habe halt jetzt angefangen, BMX zu fahren oder was weiß ich was. Ne? Also, und es gibt ja auch 1-2 Sportarten, die man in Outdoor schon betreiben darf, weil sie halt nicht, also Tennis zum Beispiel, weil sie halt den Abstand gewährleisten. Und ich sehe das auch für, also es ist ja eh schon so, als ich 10 Jahre alt war oder 8, hat jede Ortschaft, jedes Kuhkaff mit 500 Einwohnern einfach in jeder Jugend eine Mannschaft gehabt. Und jetzt hast du ja schon diese ganzen, bei uns gibt es ganz viele, diese JFGs heißt
ja.
das ja.
Ja, es kommt bei uns auch immer mehr. Die können kaum.
Mittlerweile ist ja schon im Seniorenbereich so, dass sich Spielgemeinschaften bilden müssen, dass es noch funktioniert. Und das hat ja alles, und das wird ja nicht besser, wenn du jetzt anfängst, ein Jahr lang Kinder nicht Fußball spielen zu lassen.
Genau.
Und die werden in der Schule frühst getestet und dürfen mittags dann halt auch nicht auf dem Spielplatz zusammengehen und nicht auf dem Fußballplatz. Und das sind alles so Sachen, wo man sich auch problemlos eigentlich absprechen könnte und sagen könnte, okay, die 3 Ortschaften, aus denen der Fußballverein besteht, die testen montags, mittwochs, freitags, dann machen wir doch montags, mittwochs, freitags Fußballtraining.
Ja.
Achten drauf, dass die nicht irgendwie krass in die Zweikämpfe gehen, aber so ein bisschen Torschusstraining, so ein bisschen dies und das, wäre doch auch alles möglich. Und das finde ich so echt, ja, da ist, ja, egal, ich ärgere mich da zu sehr.
Ja, wollen wir einen Themenschwung machen und über das reden, was viele ja vor allem in erster Linie mit dem DFB in Verbindung bringen. Weil viele denken ja erstmal gar nicht an diese Strukturen im Hintergrund, sondern wenn man DFB hört, denkt man an Nationalmannschaft. Und da tut sich gerade auch was. Heute ist der 19. Mai, also wenn wir aufnehmen, ist der 19. Mai. Wohlbemerkt morgens, bevor Yogi seinen vorläufigen Kader bekannt gibt, ne?
Ein geschichtsträchtiger Tag übrigens. Vor 20 Jahren war der das Saisonfinale 2001 mit dem indirekten Freistoß von Patrick Andersson. Und vor 3 Jahren fand auch ein Fußballspiel in Berlin statt.
Entschuldigung für den kurzen Ausbruch.
Über das ich nicht sprechen möchte. Ja. Wo wir übrigens wieder bei der Fußballmafia DFB sind, die damals tatsächlich den Videobeweis einfach vergessen hat zu nutzen. Ja. Weil ja nur die Bayern gewinnen dürfen. Nur die Bayern. Es gab gar keine Chance, da jetzt irgendwie für den Schiri in der letzten Minute noch einen Elfmeter für Bayern zu geben. Sonst hätte er das natürlich gemacht.
Ja, klar. Also, das, ne, es ist so. Schön, wie zynisch du darüber sprechen kannst.
Ich gönn's euch bis heute.
Schön. Danke sehr. Saulustiger Fact irgendwie, wir haben es ein bisschen, normalerweise denkt man an so hohe Feiertage ja zu Hause, wir haben es irgendwie ein bisschen verpeilt. Heute Morgen habe ich es dann gesehen, dachte ich so, Alter, heute vor 3 Jahren, weißt du, was da war? Und wir sind auf der Hinfahrt nach Berlin, ich meine, das ist von uns ja wirklich eine Odyssee, irgendwie über 600 Kilometer oder so. Und wir sind da irgendwie dann auch einen Stau umfahren durch die Käfer irgendwie im tiefsten Osten. Und waren bei einem McDonald's auf dem Parkplatz gestanden und neben uns stand ein Auto, da wurden Hühner aus dem Kofferraum verkauft. Also total der komische Deal mit so Hühnern irgendwie, die da im Kofferraum in so kleinen Kisten waren. Und ein Kerl, der so ein richtiger Justus-BWL-Typ, der nicht aussah, wie als würde er im Ansatz jetzt irgendwo jemandem aus dem Kofferraum ein Hühnchen abkaufen. Also ein lebendes. Total, total schräg. Und gestern schreibt nur der Kumpel, der mit uns da hochgefahren ist, schreibt so random irgendwie, hey, heute ist der 18. Mai, möchtest du ein Hühnchen aus meinem Kofferraum kaufen?
Okay.
Wir standen kurz auf dem Schlauch, aber es ist dann gedämmert. Ja, so Sachen vergisst schön, man oder? Auch sein Leben lang nicht, ey, wirklich nicht.
Habe ich jemals die Geschichte von der nackten Frau erzählt im Hostel in Berlin?
Ja. Ja, du okay, hast es erzählt. Du darfst ja aber auch gerne ansonsten nochmal erzählen.
Nein,
ich fand schon
ein anderes Mal.
Willst du nicht, gell? Das sind Bilder im Kopf.
Mal. Ja. Ja. Wir können ja im Rahmen dann einer anderen Folge gerne nochmal drüber sprechen.
Ja,
Thema DFB, Thema Nationalmannschaft, Thema Yogi nominiert in 3 Stunden oder in 4. Wir nehmen jetzt auf und ihr hört es, wenn der Kader draußen ist und könnt euch dann quasi so ein bisschen schon kaputt lachen über unsere kruden Thesen. Aber ich habe zum Beispiel ja gesagt, die Eintracht kommt noch Dritter, das hat sich ja fast bewahrheitet. Also von waren ja nur, sind jetzt nur 3 Plätze Unterschied am Ende oder 2.
Das
also,
ist zum Kotzen, ey.
Sorry. Ja, lass uns doch mal überlegen, weil zum Beispiel durch die Verletzung von Ter Stegen ja auch ein Eintracht-Spieler quasi sicher dabei ist.
Ja, voll krass, ne?
Also, es ist noch nicht safe. Und, aber für mich wäre Kevin Trapp tatsächlich schon dabei gewesen, wenn Ter Stegen auch dabei gewesen wäre. Ja. Was aber im Umkehrschluss heißt, er wäre es wahrscheinlich nicht gewesen.
Genau.
Weil so geht der Jogi Löw nicht. Aber ich finde die Torwartfrage tatsächlich jetzt noch spannender, weil auch ein Stefan Ortega zum Beispiel von Bielefeld einfach eine unfassbar gute Saison gespielt hat, für den man den auch mal belohnen könnte.
Ja.
Und Bent Leno ist so dieser große Unbekannte, die gar keiner so richtig im Auge hat, der aber wirklich halt einfach jetzt auch schon sehr lange bei Arsenal sehr gut spielt.
Ja, und sehr gut spielt, richtig. Ja, also das ist, also den sehe ich ja da auf jeden Fall eigentlich auch, ne? Aber ich muss sagen, wenn man so den Trapp verfolgt die letzten Jahre, der will es schon richtig, richtig krass arg. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Der ist da geiler drauf als viele andere Spieler, glaube ich. Ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, der wünscht sich das schon sehr, sehr doll. Und es ist ja auch nochmal wirklich was anderes. Also ich glaube, wenn du jetzt als Torwart irgendwie in die Nationalmannschaft kommst, ist das von der Gewichtung her auch nochmal was anderes, weil da, wenn halt einer gesetzt ist, da haben ja wenig Leute die Chance, da reinzukommen, ne? Und deswegen wäre es schon was Besonderes. Und ich sag mal so, also solange ich mich erinnern kann, ich habe bei keiner WM einen Eintracht-Spieler gesehen. Ja? Und das wäre schon cool.
Ja. Und die Chance, dass er das dritte Spiel machen darf, weil wir nach den ersten 2 schon ausgeschieden sind, ist ja auch gar nicht so gering. Also da machst du dann vielleicht sogar mal ein Spiel beim großen Turnier.
Das habe ich mir dann auch heute Morgen so überlegt, was könnte jetzt die Konstellation sein, unter der dann der Trapp überhaupt auch mal dann darf. Klar, wäre ganz schlimm, wenn sich der Neuer oder so verletzt. Aber
ja, es gibt 3 Szenarien.
Rot kriegt oder sowas, ne?
Verletzung Manuel Neuer, rote Karte Manuel Neuer oder wir sind schon sicher ausgeschieden.
Genau, ganz genau, ja. Aber wie würde es denn dir gehen, wenn du nur, weil man eh schon ausgeschieden ist, dann drankommst? Hättest du dann da Bock?
Ach, das ist wieder dieser Fehler des Draufblickens, weil ich glaube, dass es dir in 5 Jahren egal sein wird, wenn du dein Trikot an der Wand hast, das du bei der EM getragen hast, beim Drauf wirst du dir doch nicht mehr denken, so wie dieses, aber das Champions-League-Finale fand jetzt nicht vor Fans statt, der Titel ist nichts wert, das ist doch Bullshit. Und genauso wie Bayern damals gegen Dortmund nicht kein wertloserer Champions-League-Sieger war, weil es ein deutscher Gegner war und so wird auch, glaube ich, ein Kevin Trapp. Und ich glaube auch, dass man total verkennt, wie wichtig man sich auch als 24. Mann in diesem Kader nehmen kann und darf. Und natürlich macht man gerne Witze drüber, dass ein Kevin Großkreuz Weltmeister geworden ist, ohne mal gespielt zu haben. Stand ja schon im Finale am Spielfeldrand. Aber im Endeffekt hast du dich verdient, einer von den 24 besten Fußballern deines Landes zu sein.
Ja.
Und allein, dass du da dabei bist, mittrainierst und die Option da ist, dich einzuwickeln, bist du ein verdienter Weltmeister. Punkt. Und trotzdem mache ich gerne Witze drüber. Da kann man auch. Also
man darf auch Witze machen. Ich muss im Nachhinein jetzt auch sagen, ich habe das Trauma vom Wochenende gut verarbeitet, aber es wundert mich, dass wir zum Einstieg, dass ich mir nichts habe anhören müssen wegen Eintracht und Schalke. Aber das ist sogar dir zu billig, da jetzt nochmal drauf zu hauen, glaube ich, gell?
Ja, das ist ja wirklich, also, es ist halt auch so dieses, ist halt in der Europa League und das ist ja auch okay. Also, da wird man auch in 4 Wochen draufblicken. Ich fand halt die Jetzt-Analyse von Hütter und von Bobic ziemlich peinlich.
Boah, Wahnsinn. Oh.
Ja. Aber du siehst, du hast das selbst aufgemacht. Ich wollte das fast gar nicht aufmachen, weil ich das ersparen wollte.
Aber nur noch mal so eine Randnotiz, das ist wirklich, ich habe ich habe ja mal, irgendwann habe ich hier mal behauptet, dass ich noch nie ein Spiel vorzeitig entweder im Stadion verlassen habe oder im Fernsehen ausgeschaltet habe, aber am vergangenen Samstag war es soweit. Ich habe mir dann den Hund geschnappt, ich glaube so in der, ich weiß nicht, 80. Minute und habe gedacht, nee, da gehst du jetzt mal mit dem Hund. Das musst du dir nicht mehr geben. Und am kommenden Samstag wird Konferenz geguckt. Aber ja, gerne wieder zurück zur EM. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, ich finde es sehr spannend, weil jetzt ja auch mit Hummels und mit Müller die beiden WM-Aussortierten, 2 von 3 zumindest, zurückkehren. Boateng wird es wohl nicht packen.
Ja.
Finde ich alles sehr spannend, weil natürlich gerade gegen diese Gegner, gegen die wir spielen, die Abwehr das große Fragezeichen sein wird. Und ich finde es dann eher seltsam, warum man das dann macht, wenn quasi die nächsten Spiele schon fast die Turnierspiele sind. Also jetzt.
Es ist nicht mehr lang, ne? Also es geht ja jetzt rasend schnell alles.
Und da frage ich mich halt auch, warum man diese ganzen WM-Quali-Spiele nicht schon genutzt hat, einen Mats Hummels und einen Thomas Müller in dieses System wieder zu integrieren, indem sie jetzt die großen Retter sein sollen. Das habe ich null kapiert.
Finde ich auch ein bisschen undankbar, ehrlich gesagt, den Job, den die dann da machen dürfen. Also,
und ich finde auch spannend, ja.
Ich finde auch irgendwie so von außen betrachtet, das klingt alles auch manchmal, das wird komplizierter gemacht, als es, glaube ich, nötig ist. Weil wenn ich dann allein auch so vom Löw so Statement lese, irgendwie so in Bezug auf Hummels, ja, wir haben alles geprüft, ach, wir müssen da nochmal gucken. Und ich mir denke, Alter, nimm mit. Was ist das scheiß Problem, ey? Du kannst ihn gut gebrauchen, allein auch vom Image her, ey.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, fühlt sich an, also das hat sich für mich so angefühlt, dieses Wiedernominieren ist so ein bisschen, wie wenn man was mit der Ex von seinem besten Freund anfängt, so hat sich Löw da verhalten, so, ja, irgendwie müsste ich es ja schon machen, weil, und es passt ja auch, aber, nee, das kann ich nicht bringen, so. Aber, ja. Aber der beste Freund hat längst gesagt, du, mach, go for it, so, und er trotzdem immer noch irgendwie, nee. Was ich auch sehr spannend finde, um da mal kurz aufs Taktische einzugehen, ist, dass ich glaube, dass wir gegen die Teams, gegen die wir spielen, die ja wirklich auch jetzt nicht so schlecht in der Offensive sind, dass wir ja eine Dreierkette brauchen, und also eine Fünferkette respektive Dreierkette, und dass wir das einfach nicht geschafft haben, das auch nur im Ansatz zu etablieren, dass wir, dass das mal so, wurde halt mal so versucht, aber irgendwie auch nicht, und jetzt stehen wir da und haben gar keine so richtig so defensiven Außenverteidiger, sondern wir haben Robin Gosens, der ja im Endeffekt in der Fünferkette wirklich überragend spielt und da auch einer von den Besten ist mittlerweile, die es in Europa gibt. Ja. Und wir haben einen Riedle Baku, der das super gut spielt, diese offensiv ausgelegte Rechtsverteidigung. Aber wir haben nicht diese defensiven Linksverteidiger, wie es ein Philipp Lahm war oder wie es auch ein Kimmich ist im Endeffekt, wenn er es spielt, aber den du ja eigentlich auf der 6 brauchst. Und dann haben wir irgendwie auch nicht diese krass erfahrenen Innenverteidiger im Sinne von, also ein Antonio Rüdiger hat sich krass gemacht bei Chelsea, aber braucht eigentlich immer noch so einen Leader nebendran, der Mats Hummels sein könnte. Und da eigentlich müsstest du mit einer Dreierkette spielen, die du aber schon vor einem Jahr hättest etablieren müssen. Jetzt kommst du halt an und sagst so, ja komm, der Mats, der macht das jetzt so. Ne? Ja. Der hat sich jetzt lange genug ausgeruht, wenn da Spielpause war, der ist jetzt fit. So, und das finde ich irgendwie sehr seltsam.
Komisch, ja, dass das dann auf Anhieb fruchten soll, ist schon eine schräge Erwartung eigentlich, ne? Ja, also ich finde es so bezeichnend. Ich meine, klar, Leute, die richtig down sind und sich für alle, also fußballmäßig für alle Vereine irgendwie interessieren und alles auf dem Schirm haben. Ich meine, du kennst die ganzen Namen, die ganzen jungen Leute, die eigentlich so nach außen jetzt so in der Öffentlichkeitswahrnehmung kein Gesicht haben, ja. Ich finde es so krass, die letzten Jahre sind bei uns so diese internationalen Stars in der Liga irgendwie immer mehr geworden, weswegen man irgendwie gar nicht mehr so diese Sachen wie also so wie damals die Zeit, als wir dann irgendwie Schweinsteiger, Lahm und Müller und alle hatten, das hat irgendwie so ein bisschen nachgelassen, ne? Deswegen hat man auch, glaube ich, nicht mehr so den hohen Identifikationsfaktor mit der Nationalmannschaft, weil da viele auf dem Platz stehen, deren Namen man ja gefühlt noch nicht mal groß gehört hat, ne?
Das irgendwie es ist aber auch so, dass durch die Stärke von Bayern und durch die Stärke von Dortmund und aber auch durch dieses ganze international ist irgendwie, also dieses ganz große Ding im Ausland zu spielen, ist so ein bisschen kleiner geworden. Dass ein deutscher Spieler bei Real Madrid spielt, war ja früher so, dann war der halt auch automatisch der Mann. Und Toni Kroos hat ja irgendwie auch durch nie diese krasse Wertschätzung bekommen, die er verdient hat vielleicht. Kann man drüber streiten, ob es der Querpass-Toni ist oder nicht, aber er spielt halt bei, er ist da halt einfach, obwohl der eigentlich ist als Stammspieler so, ne? Und ja, der wird jetzt schon, also, und ein Kai Havertz und ein, oder auch jetzt Timo Werner ist ja das beste Beispiel. Der spielt jetzt bei Chelsea Stammspieler, hat die meisten Torbeteiligungen und jeder macht sich irgendwie über den lustig. Ja, den im Halbfinale, den hätte er auch fast noch drüber geköpft. Und so, nee, der Junge spielt da echt eine geile Saison, hat halt ein bisschen Pech in der Chancenverwertung gehabt, ja.
Und, der typische Chancentod.
Ja, aber hat sich da krass reingekämpft und ist unter Tuchel auch Stammspieler. Und er bekommt aber null Wertschätzung. Also es gibt ja überhaupt keine Lobby für Timo Werner. Das ist ja jedem scheißegal, ob der spielt oder nicht. Und dieses wir haben irgendwie 3-4 Überspieler, die, egal wo die spielen, das gibt's überhaupt nicht. Sag mir einen in der Nationalmannschaft, so wie es früher diese Blockbildung gab, diese Ketten, dieses Pfanne spielt Klinsmann, weißt du, so dieses, oder das gibt's einfach nicht mehr.
Ja.
Und das macht's aber auch dann so ein bisschen schwieriger, so eine Stammelf zu finden. Natürlich hast du Kimmich, natürlich hast du Neuer und natürlich hast du jetzt vielleicht auch noch, keine Ahnung, Ginter ist ja eigentlich auch total gesetzt in der Innenverteidigung. Ja. Aber hat ja auch null Lobby. Also irgendwie, wenn du mal über Innenverteidiger sprichst, so, ja, der Kinder, okay, so, ja. Aber das ist dann einfach ein international starker Fußballspieler. Aber,
ja.
Aber der hat null Anerkennung.
Ja, das stimmt. Also irgendwie, für mich erkläre mir das halt irgendwie so, weil das sind halt Spiele, über die man jetzt so die komplette Saison lang hier jetzt nicht ständig spricht. Guck mal, wer sind denn so die Namen? Beim BVB redet man über Haaland. Ja, Haaland ist ja natürlich auch niemand, der irgendwie bei uns in der deutschen Nationalmannschaft spielen kann. Die großen Typen, auf die man sich so fokussiert, sind ja halt eben Spieler, die wir jetzt jeden Spieltag sehen bei uns über die Saison lang, die dann nicht auch in der Nationalmannschaft stehen. Und die Typen, die dann halt irgendwo im Ausland groß sind, ja, die haben wir halt nicht so in unserem normalen Spieltagsverfolgen so auf dem Schirm und deswegen haben die vielleicht dann auch so, wenn es um Nationalmannschaft geht. Also kannst du mir folgen? Ich kann manchmal nicht so gut erklären.
Ja, ich verstehe das voll gut, aber wir haben ja zum Beispiel einen Robin Koch, ist ja so ein Beispiel. Der spielt jetzt bei Leeds, hat auch Anlaufschwierigkeiten gehabt. Da bin ich sehr gespannt, ob der mitgeht. Martin Max bei Eindhoven spielt eine extrem gute Saison. So, der hat ja seine Spiele gekriegt auf links, dann hat Gosens gespielt. Keine Ahnung, Gosens und Max sind so die zwei Optionen auf links, da bin ich auch sehr gespannt. Es gibt schon diese Jungs, aber die haben meiner Meinung nach keinen Lobby. Und was wir auch haben, ist halt, finde ich, wir haben einfach unfassbar viel gute junge Spieler, die halt keine Chance kriegen. So, da ist Florian Neuhaus, der eine geile Saison bei Gladbach spielt. Dann wird halt mal ein Musiala wird dann halt mal so reingeworfen, dann darf ein Younes halt mal zweimal 5 Minuten spielen.
Ja.
So, dann Florian Wirtz ist 17 Jahre alt oder jetzt 18 geworden. Der spielt einfach eine Saison, als ob der 25, 26 Jahre alt wäre. So, aber da ist nicht mal klar, ob der mitfährt. So, dann muss ich halt auch mal irgendwann anfangen, unsere Jungs spielen lassen. In Frankreich geht's doch auch. Da wurde doch auch Dembélé und Coman und Co. Da spielen halt einfach 5, 6 junge Spieler mit 19. Und irgendwann ist es halt eine eingespielte, geile Truppe. Und in Deutschland wird halt, da muss man auch mal sagen, da will der Löw die große Erneuerung machen. Jetzt holt er halt dann doch Hummels zurück und holt Müller zurück und ja, keine Ahnung. Also eigentlich hätten wir geile Spieler da. Gündogan ist bei Manchester, spielt die Saison seines Lebens. Du hast Goretzka, der wirklich ein Brett ist und du hast Kimmich, du hast eigentlich die beste Sechs Europas.
Genau, die hat man ja auch wirklich gut auf dem Schirm, aber alles, was so danach kommt, das sind dann Namen, die sind einem nicht unbedingt geläufig und das finde ich so schade. Also irgendwie, das Imageproblem ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen, irgendwie immer noch. Also das ist das ist nicht mehr, wie es mal war. Und es liegt nicht nur dran, dass die heute schlechter spielen. Also das meine ich nämlich eben auch. Also die, das sind trotzdem auch, da sind so krasse Talente eigentlich am Start, ja. Und trotzdem habe ich in meinem Freundeskreis nicht eine Freundin, die sich mit einem Trikot dahin stellt und irgendwie so wie damals Schweini ruft. Weißt du, das macht die dann mit Ginter nicht irgendwie. Kannst du mir folgen? Also irgendwie, man hat da so ein bisschen irgendwie...
Ist das eine Typensache? Gibt es diese Typen, die man geil findet, nicht mehr? Sind wir einfach vielleicht auch zu alt geworden? Denn mein Sohn findet ja auch einen Haaland geil. Also ja, der hat ja auch einen Haaland auf dem Trikot. Aber ist es jetzt nur Haaland, weil es Haaland ist? Weil er halt auch wirklich ein Überspieler ist? Oder denkst du?
Das ist ein absoluter Überspieler. Nee, ich glaube halt, also ich meine, man begeistert sich ja immer noch irgendwie so für Fußballer und alles so, wenn ich jetzt im Verein so sehe. Ne? Aber bei der Nationalmannschaft fehlen diese Figuren für mein Gefühl. So dass man wirklich sagt, aller geil, die verfolge ich jetzt und von dem bin ich richtig Fan. Weil ich glaube, davon lebt Fußball halt auch, dass man so seine Lieblinge hat, die man noch ein bisschen intensiver verfolgt. Ja.
Ja, ich persönlich finde halt zum Beispiel echt viele Spieler, die wir haben, sehr gut. Und vom Potenzial her haben wir eine Mannschaft, mit der du Europameister werden kannst. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das nicht, dass das keine Mannschaft ist, sondern dass es das einfach ein Kader auszeigt. Und das, dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel bei der WM in Brasilien, hatte ich das Gefühl, das ist halt einfach wie so ein Verein, so eine Vereinsmannschaft.
Genau.
Wo wirklich auch dann mal diese 4 Wochen egal ist, wer in welchem Verein spielt.
Richtig.
Das sehe ich halt gerade überhaupt nicht mehr in letzter Zeit so. Ja. Das ist noch so, da fährt man halt hin, da macht man sein Spiel, dann hoffentlich verletzt man sich nicht und da kommt aber ganz viel zusammen. Da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang der Folge, dass dieser DFB halt auch gerade sehr viel verkackt und diese ganze Identifikation, wie sie vielleicht früher mal stattfand. Und dieses, also das geht drauf, das fängt da schon an, dass Jogi Löw einfach 6 Jahre zu spät aufhört.
Richtig, ja. Hatten wir das ganz dann, am Anfang von unserem Podcast ja schon drüber, dass wir das schon mal allein nicht verstehen. Ja.
Dann hast du jetzt gerade ein Turnier, auf das keiner so richtig Bock hat, weil es ja irgendwie Corona und irgendwie ist auch jeder so ein bisschen übersättigt von Fußball, habe ich das Gefühl. Ja. Und es steht eigentlich jetzt mal wieder 6 Wochen kein Fußball, ganz gut, finde ich, um sich wieder mehr drauf zu freuen. Ja. Dann sind die Spieler alle komplett überspielt jetzt durch diese Nichtpause. Und du bist dann wieder eigentlich nur froh, wenn keiner verletzt zurückkommt von der EM. Dann ist irgendwie auch der Reiz, dieses Turnier zu gewinnen, für mich kaum da. So, mir ist es, ich habe Bock da, ich freue mich, wenn ich die dann 4, ich liebe solche Turniere, aber ich freue mich auf den Fußball, aber mir ist es, da könnte auch einfach Deutschland gar nicht dabei sein. Ja. Ich will das mit genauso viel Freude angucken, wie ich es mit Deutschland halt mache. So dieses Hinfiebern auf Dinge und endlich mal wieder und also ich bin da auch noch aber zu satt.
Es ist trotzdem so krass, was da passiert ist. Wenn ich jetzt einfach mal so mich in eine Freundin oder so reinversetze, die immer, wenn EM, WM war, total da im Fieber war und die auch die Spieler nennen konnte. Und die hatte ja damals, also es liegt jetzt nicht an Spielweisen oder so, weil die hatte damals keine Ahnung von Fußball und die hat heute auch keine Ahnung von Fußball. Mit dem Unterschied, dass sie damals total im Fieber war und heute aber sich das nicht gibt. Gar nicht weiß, dass wahrscheinlich im Sommer EM gespielt wird. Ja,
und da gibt es
ganz viele so Leute. Ja.
Wo soll sie denn auch hin? Es ist doch nichts. Es ist doch kein Public Viewing, gar nichts. Also dieses ganze Event-Fending findet ja auch gar nicht statt. Und also ich glaube nicht, dass, wenn wir in der Vorrunde das erste Spiel gewinnen, irgendjemand Autokorso machen wird.
Nee, glaube ich auch nicht. Und das finde ich halt irgendwie schon krass. Also, weil ich sag mal so, ne, wenn ich überlege, so nachdem ich dann irgendwie Public Viewing auch echt oft genug mitgemacht habe und mich dann irgendwie nicht mehr so gereizt hat, hat man dann auch so WM-Spiele daheim wieder mal mit den Eltern und mit irgendwie vielleicht noch 2 guten Freunden geguckt. Und sowas ist jetzt ja mittlerweile auch eigentlich dann wieder möglich, ja. Und trotzdem sehe ich es noch nicht. Vielleicht wird es auch anders. Das ist ja dann auch spannend, vielleicht ein paar Wochen mal darüber zu reden, wie wir dann die EM jetzt dann tatsächlich jeder so für sich erlebt hat. Aber
ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr lange Zäsur jetzt wird und dass eine Heim-EM dann in 4 Jahren, also 2024, da so ein bisschen so ein Game-Changer werden könnte, wenn diese ganze Katar-Sache aus der Welt ist, wenn der DFB in der Spitze sich vielleicht ein bisschen bereinigt hat, wenn junge Spieler wie ein Florian Wirtz oder wie ein Jamal Musiala vielleicht dann schon so ein bisschen die Go-To-Guys in der Startelf sind und dann tatsächlich auch mal so diese ganze Generation 2014 komplett weg ist. Das ist so für mich so ein Punkt, ich glaube, bis dahin kannst du es vergessen. Und ich glaube auch nicht, dass es förderlich ist, was jetzt dann passiert ist im Vereinsbereich mit dieser ganzen Super League-Scheiße und sowas.
Genau.
Also die Leute verstehen doch auch die Wertschätzung von irgendwelchen Turnieren gar nicht mehr, und Pokalen, wenn alle 2 Jahre neue dazukommen und Reformen kommen. So, das ist jetzt halt wieder, es ist just another Turnier so, und da spielen jetzt halt mal nicht die Vereine, sondern die Länder. Egal so, dieses ganze Weihnachtsfieber so, oh ey, wieder 4 Jahre rum, wieder ein Turnier, allein weil nächstes Jahr schon wieder die WM ist, so, ich fühle halt nichts, ich habe Bock Fußball zu gucken, fertig, that's it.
Genau.
ist wie so, was gibt's?
Ich fühle nichts, ist ein guter Satz, der das viel beschreibt, ja.
Es ist wie so, es gibt eine neue Serie auf Netflix, cool, gucke ich mir an und so, und dann binge ich es durch und dann denke ich mir, was gucke ich jetzt so, und dieses, es ist nicht mehr so diese Game of Thrones Geschichte, wo ich noch ein Jahr warten, bis die neue Staffel kommt, ey, und es sind nur 6 Folgen und ich freue mich so drauf und hoffentlich sind die gut und dann ewig mit, das ist alles so Binge-Watching geworden und man kommt ja gar nicht mehr nach. Ey, ich habe am Sonntag einfach von 1 Uhr mittags bis 23 Uhr nachts nur Fußball laufen gehabt und das war auch nebenbei cool, aber das kannst du ja gar nicht verarbeiten. Das war ja nur krasser Scheiß, der da passiert ist, ne? Von der dritten Liga angefangen bis hin zum FA Cup Finale abends und dann noch in Frankreich und Bundesliga und die verspielen das und die holen das und Aber das kannst du gar nicht mal.
Hat deine Frau einen Ausflug gemacht oder warum hast du den ganzen Tag so viel Fußball geguckt?
Ja, das war so, wir haben so einen Chill-Sonntag vereinbart.
Schön.
Und das hat gut funktioniert. Ich habe eine Serie angepriesen, die sie angefangen hat. Da haben wir so aneinander vorbeigepinscht, watchten die Kinder waren bei Oma und Opa. Also
das Ach schön, das ist, klingt lazy und wundervoll.
Ja, das war ja, total schön. Das hat auch mal gut getan, einfach nichts zu tun im Sinne von Fußball gucken. Das ist aber das Traurige so, dieses Hinfiebern ist weg. Und da ist es vielleicht nach dem Alter geschuldet. Ich meine, ich bin jetzt auch fast, ich werde 40 dieses Jahr. Da guckst du anders drauf, aber ich wäre gerne noch mal so heiß, wie es mal war. Und das ich sehe es aber auch bei meinem Sohn nicht so ganz. Der guckt es dann auch wieder so, als der freut sich dann nicht drauf im Sinne von, ich bin so gespannt und bis zum nächsten Turnier, dann dauert es ja wieder so lang, sondern der, das ist ja mal was anderes jetzt als Bundesliga.
Ja, genau. Ah,
ist der Haaland auch dabei? Nee, okay, schade, so, weißt du?
Und da sage ich, und ich meine, da kennen wir uns im Mediengeschäft halt eigentlich auch echt gut aus, das liegt viel auch dran an der Arbeit, die da rundherum verpasst wird. Also ich meine, man kann davon, also ich bin ja sonst auch so absolut dagegen, wenn man irgendwie Fußball krass kommerzialisiert und mich kotzt ja auch so ein bisschen dieser Union Berlin-Kult jetzt gerade an oder St. Pauli damals, ja, wo ich einfach so denke, jo Leute, es ist Fußball, macht da nicht was ganz anderes draus, als es sein soll, ja, bitte, bewahrt euch doch eure Wurzeln und guckt, was ihr eigentlich seid, ja, aber bei der Nationalmannschaft sehe ich das wiederum ein bisschen anders, weil ich finde, das ist was, es lebt von Event-Fans, die man im eigenen Stadion nicht haben will, die aber da dann irgendwie auch dazugehören und die werden halt auch gerade alle überhaupt gar nicht abgeholt, wo ich mir so denke, schlaft ihr da in der Hinsicht total? Ich finde das total krass. Ich würde da gerne mal gucken, wer da eigentlich gerade so. Vielleicht befasse ich mich damit mal eingehender.
Weißt du, was so ein krasses Beispiel ist, wie schief das mittlerweile läuft? Liebe Grüße, ich habe schon mal gesagt, an Ferrero.
Ich weiß, was kommt. Ich wusste es.
Diese verkackt. Du musst einfach für 5.000 Euro Duplo, Nutella und Hanuta kaufen.
Ja.
Nicht bezahlte Werbung an der Stelle übrigens. Ja. Ihr könnt mir aber gerne was schicken, liebe Grüße ans Ferrero Marketing Team, damit du einfach diese verfickten Aufkleber kriegst. Und früher, da habe ich 32 Duplos gefressen und mein Album war voll. So, das muss doch auch mal reichen. Wie viel Kalorien und wie viel Kohle will man denn einer Familie zumuten, damit die so ein scheiß Sammelalbum vollkriegen, das eh kein Schwein mehr interessiert.
Völlig also, ekelhaft, oder?
Also das ist doch wirklich lächerlich. Ja. Und das ist aber so ein typisches Beispiel, wie man den Bogen überspannt hat. So, ich habe mich immer gefreut auf diese scheiß Duplos- und Kinderriegelaufkleber. Selbst mit 30 Jahren habe ich die noch gern gesammelt. So, da habe ich mir zwei Familienpacks gekauft, irgendein Kollege auch, und da haben wir getauscht noch. Und dann hat man halt immer schnell cool so einen Laden an der Tankstelle mal diese Einzelnen kurz angeguckt. Ah, da ist er drin hier, der Oliver Bierhoff. Oh, ist noch als Spieler drin. Der ist als Spieler noch drin. Ich brauche ihn als Betreuer. Vielleicht soll ich das Duplo nicht mehr essen. So. Und dann hat man das einfach, da macht es ja jeder Supermarkt mittlerweile besser, wo du halt für den Einkauf dann, aber das allein, dass du drei verschiedene Möglichkeiten hast, irgendwelche Karten zu sammeln, es ist ja schon ein
Also da muss ich auch sagen, da Overkill. Hat, ja, und da hat es auch der letzte unkritische Erfolgsfan kapiert, dass das Ganze halt auch irgendwie in erster Linie eine Gelddruckmaschine sein soll und die überhaupt gar keine Grenzen kennt. Und das ist schon... Das ist schon einfach ein bisschen geschmacklos auch.
Ja, ach, es ist irgendwie tragisch alles. Und es ist schade, weil ich halt selbst so gern Fußballfan war. Aber man muss auch sagen, es hat sich einfach auch gewandelt. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt unsere Kinder zurückblicken werden mit 30 und sagen werden, ach, hätte ich doch so eine Jugend mit so einem Fußball gehabt, wie es beim Papa noch so war. Sondern die werden das sich auch angucken und denken, naja, damals war es doch gar nicht schlecht, heute ist es halt scheiße. Also
ich wollte sagen, die lernen Fußball ja schon an einem Punkt kennen, wo wir sagen, das ist nicht mehr unser Fußball. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend, aber ich finde es auch ein bisschen schade.
Ich bin halt noch Generation Topspiel der Woche auf Premiere. Muss man zu Hause mit grisseligem Bild gucken, wo du gar nichts erkennst quasi. Oder man muss ins Sportheim gehen. Das ist noch meine Generation. Diese Verfügbarkeit von allem und dauerhaft und immer Fußball und immer 3 Minuten Highlight-Clips, noch einer.
Ja.
Das kannten wir ja gar nicht. Wenn du die Sportschau verpasst hast damals, dann hast du halt erstmal nichts mehr gesehen von diesen. Dann hast du vielleicht Glück gehabt, wenn im Saisonrückblick nochmal was kam. Wenn du ein Tor sehen wolltest, dann musstest du richtig arbeiten dafür. Und das ist halt auch so ein Ding, so ist alles verfügbar. Die Spieler sind auch kein Mysterium mehr, die haben alle ihre Insta-Kanäle.
Ja, genau.
Die vermarkten sich selber, ja, dann Der Müller und der Hummels machen ihre Thomas-Challenge gegeneinander so. Das ist ja noch richtig sympathisch.
Das ist ja wenigstens noch so, wie man es von vor 2014 auch kannte, wo man dann sich so immer gefreut hat, wenn man mal abseits vom Spiel oder abseits vom Training mal irgendwelche witzigen Interviews mit denen, die sich am besten untereinander verstehen, den Kumpels und mit wem teilst du dir das Zimmer und so. Die Geschichten, die interessieren halt auch, ja. Passiert heute aber auch nicht mehr, macht sich auch kein Filmteam mehr die Mühe. Erstens, weil es vielleicht zu teuer ist oder weil man auch denkt, naja komm, die pflegen ja alle ihren Instagram-Account. Aber da geht halt viel verloren von dem Spirit.
Wir müssen noch kurz über Marco Reus reden, der gesagt hat, der gepostet hat, dass er nicht mitfährt, nach reiflicher Überlegung und Rücksprache und nach einer harten Saison, wo ich gesagt habe, den Text benutze ich 1:1 für die nächsten Anfragen, wenn jemand umzieht, ob ich helfen kann. So, Marco Reus ist einfach so ein ganz schwieriges Thema, wo du auch aufpassen musst, dass du nichts Dummes sagst, weil er ja eigentlich ein unfassbar guter Fußballer ist, aber er ist einfach so krass unvollendet. Wie es zuletzt, glaube ich, Mehmet Scholl war, fand ich, der zumindest Europameister wurde, aber irgendwie auch nie so richtig, der halt vom Potenzial her einfach einer der Besten seiner Zeit war, aber verletzt ständig und dann, also Mehmet Scholl hat ja zumindest einige Titel gewonnen, aber irgendwie halt auch nie das rausgeholt, was drin war. Und bei Marco Reus ist es ja noch krasser, weil er einfach, also es gibt von Marco Reus, glaube ich, zu jedem Turnier eine Sammelkarte. Hm. Aber er war halt einfach nur bei der letzten WM dann ausgerechnet dabei, wo wir halt einfach nichts gerissen haben. So, ne? Der Junge hat 2-mal einen DFB-Pokal gewonnen.
Das ist einfach und der ist auch, also gucken dir doch an, wenn er auf dem Platz steht. Also ich finde, es ist halt auch schon, also für mich, in meiner Wahrnehmung gehört er ja eigentlich voll dazu, gell? Und
der ist jetzt auch schon 33, glaube ich, mittlerweile. Das fand ich auch immer spannend, dass Löw so an ihm festgehalten hat, während er den jüngeren Müller, den jüngeren Hummels und den jüngeren Boateng quasi schon aussortiert hatte, aus Altersgründen, dann den älteren, verletzungsanfähigen Reus immer noch so behalten. Das habe ich nie ganz kapiert. Hätte ich ihn trotzdem irgendwie gern bei der EM noch mal gesehen, einfach weil ich es ihm gegönnt hätte, gerade nach diesen letzten 7, 8, 9 wirklich unfassbar guten Spielen. Und kann aber auch verstehen, wenn der sagt, so, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich frage mich dennoch, ob das vor zehn Jahren jemand gemacht hätte. Ob vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, so, sorry, aber die EM lasse ich jetzt mal aus. So, es wäre zwar meine letzte Chance auf ein Turnier für Deutschland gewesen, aber das nehme ich jetzt nicht mehr mit. So, ich habe das Gefühl, das hätte man vor 10 Jahren sich nicht getraut. So irgendwie, ich weiß nicht. Also allein, weil das die Ehre so groß war, dabei zu sein und auch weil das marketingtechnisch damals noch einen ganz anderen Bass gehabt hätte. Heute sagt ja jeder, ja gut, verstehe ich. Aber vor 10 Jahren, also im Bereich 2010 rum, 2012, wo wir dann teilweise auch EM-Finale gespielt haben und so, da hätte auch, also sorry, niemals. Da hätte auch keiner, niemals hätte auch da irgendwie, keine Ahnung, damals war ja Mertesacker schon älter, 2014, hätte auch niemals vor der WM gesagt, so, ja, die Knochen machen immer so mit, du.
Genau, also, ist halt auch, das spricht halt auch für sich und es spricht Bände, wenn man überlegt, damals hätte man das nie gemacht und heute kannst du es halt machen und jeder versteht es. Das ist schon schräg, ey.
Ja, und jetzt trotzdem stellt sich natürlich für uns beide die Frage, wer da jetzt die Lücke auffüllt, vielleicht sogar auch spielerisch, nämlich ein Armin Younes oder ein Jamal Musiala. Ich muss persönlich sagen, tatsächlich, und da setze ich mich jetzt vielleicht auch in die Nesseln, aber ich habe von Armin Younes, seit er gegen die Bayern so geil war, kein gutes Spiel mehr gesehen.
Wollte ich dir gerade eben sagen. Also ich meine, was hat denn der Younes die letzten Spiele so, gut, er hat auch nicht viel zeigen können, ne? Aber nö. Also bin ich komplett bei dir. Brauchen wir keinen Streit mehr anfangen auf unseren letzten Minuten hier.
Schade Schokolade. Hätte ich gerne noch mal ein bisschen getriggert, aber ja. Ich bin sehr gespannt.
Generell, also ich muss ja mal sagen, also ich meine, klar, man kann jetzt da viel über einen Hütter oder über einen Bobic maulen, aber wer steht denn am Ende auf dem Platz? Und die Unruhen, die mögen sich natürlich vielleicht irgendwie auswirken. Aber da waren auch viele Schatten ihrer selbst unterwegs, ne?
Ja,
aber also ich möchte nicht mehr ärgern.
Ja, ich bin dennoch sehr gespannt, weil diese zwei eigentlich genau die Spielertypen sind wie in Reus, den du auch mal in der 80. bei 0-0 reinschmeißen kannst oder bei 0-1, die dann noch einen Unterschied machen, weil sie ins Dribbling gehen, weil sie diese eine geile Idee haben. Weil sie halt nicht irgendwie wie ein Toni Kroos dann lieber den Ball noch einmal schräg spielen zu jemandem, der dann vielleicht diese Idee haben könnte, sondern weil sie die sind, die diese Idee haben. Und was ein Musiala mit 17 Jahren am Ball kann, oder 18 so jetzt, glaube ich, also der kann dribbeln, ohne dass der Ball den Fuß verlässt. Ich habe es noch nie gesehen. Also das ist unfassbar. Und ein Younes in Topform ist einfach auch einer, der da absolut geil dafür ist, um ihn mal reinzuschmeißen. Ich bin dennoch der Meinung und glaube auch, dass Löw Musiala mitnehmen wird, ja, auch weil er ihn da jetzt hat spielen sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wer da offensiv dabei ist, ob ein Witz dabei ist, dem würde ich es auch sehr gönnen. Julian Draxler ist ein ganz spannendes Thema, der ja so als Löw-Liebling, der eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, hat aber auch gar nicht so schlecht gespielt in Paris jetzt, aber irgendwie, Also es wird eine sehr spannende Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, wir werden es heute Mittag ja erfahren, wobei ich habe irgendwie gelesen, der meldet zwar heute irgendwie den Kader oder stellt es vor, aber ich glaube bis 28. Mai hat er Zeit, den dann wirklich den finalen Kader der UEFA oder irgendwie zu melden. Ist es so? Ich habe das in irgendeinem... Na, also der hat dann auch noch Möglichkeit, nochmal irgendwie auszusortieren. Also man geht ja von aus, der nominiert jetzt recht viele oder so und dann wird nochmal aussortiert. Ist das so?
Naja, früher war es ja immer so, dass Löw 27 nominiert hat und 24 durftest du mitnehmen. Aber jetzt darfst du ja 26 nominieren. Aha. Also du darfst 26 mitnehmen. Das heißt, ich glaube nicht, dass Löw jetzt 29 mitnimmt. Ich glaube eher, Goretzka ist ja verletzt momentan noch. Und da kann es ja sogar sein, dass es vielleicht sogar eng wird und das wird man in 10 Tagen sicher deutlich besser bestimmen können. Und wenn du in 10 Tagen weißt, der kann die Vorrunde nicht spielen, dann musst du ja echt überlegen, ob du stattdessen halt vielleicht dann, keine Ahnung, nimmst halt vielleicht irgendeinen Amiri von Leverkusen doch mit oder der Hut von Dortmund statt Goretzka, weil du weißt, Goretzka wird nicht spielen. Also, und Toni Kroos ist Covid-positiv gerade, da weißt du jetzt auch nicht. Also in der Regel verläuft es ja gut bei einem Sportler. Aber wenn ich sehe, dass ein Kramaric halt damit einfach auch 10 Wochen kein Fußball mehr gespielt hat, gefühlt, es kann auch anders laufen. Und dann weißt du halt in 10 Tagen auch nicht, jetzt ist Kroos nicht dabei, vielleicht sollte man doch nochmal irgendwie den Armin Younes mitnehmen halt. Ne?
Ich bin gespannt. Spielt der Younes ja auch am Samstag Spiel seines Lebens.
Ja, Entschuldigung. Die typischen Schönwetterspiele am letzten Spieltag, die dann 6-4 ausgehen. So, ne?
Ja. Eieiei. Also
ich freue mich sehr. An der Stelle noch eine kleine Empfehlung von mir, bevor wir wirklich dann die Biege machen.
Genau, ich muss zum Testzentrum. Ja,
Mit Tom Bayer gesprochen, der ja seit vielen, vielen Jahren Sky-Kommentator ist. Und sein letztes Spiel kommentieren wird am Wochenende. Und das ist wirklich ein schönes Interview, weil er so ein ganz ruhiger ist. Er hat keinen Insta-Account, keinen Twitter-Account, gar nichts so. Und aber irgendwie den mag auch jeder so. Angenehme Stimme, angenehmes Art zu kommentieren. Spricht Hasebe komisch aus, habe ich gehört von mehreren Eintracht-Fans. Hasebe, vielleicht stimmt es sogar, keine Ahnung, aber das würde ich euch gerne ans Herz legen, auf Fums zu finden. Einfach mal bei Google Fums und Tom Bayer eingeben und dann, schönes Interview, finde ich.
Dann lesen, Freunde. Erst uns anhören, dann lesen. So.
Ja.
Dann machen wir den Sack zu. Schön. Ja. Hat mir wieder Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Sehr schön und ich bin gespannt, worüber wir das nächste Mal reden. Vielleicht ja dann so einen kleinen Rückblick auf die Spielzeit 2020, 2021 mit unseren persönlichen High- und Lowlights.
Ja, das wäre doch nice. Wir müssen auch noch auflösen. Wir haben ja mal in die Glaskugel geschaut und was dann nämlich daraus passiert. Das können wir dann zur nächsten Folge eigentlich auch schon machen, ne?
Ja, vielleicht wird ja die Eintracht am grünen Tisch, noch Dritter, weil irgendein Skandal passiert und Dortmund Punkte abgezogen kriegt. Liebe Grüße.
Ciao, meine Lieben.